Schönen guten Abend, recht herzlich willkommen, 20.15 Uhr, Dienstagabend hier in Wien, ein heißer Tag geht zu Ende und die politischen Sommerferien sind jetzt auch zu Ende. Wir starten nämlich mit den Puls 24 Sommergesprächen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir freuen uns ganz besonders und das wäre eine Fernsehsendung ohne Zuschauer. Ich darf Sie gleich um Ihre Mithilfe und um Ihre Unterstützung bitten. Sie sehen jetzt einen QR-Code eingeblendet, der führt Sie dann zu einer Umfrage, die läuft die ganze Sendung über und da können Sie unter anderem auch sagen, ob Sie unser heutiger Gast überzeugt hat. Wir legen los und das ist der erste Gast in den Puls 24 Sommergesprächen heute Abend.
Er ist grüner Parteichef, gilt als politischer Vielredner und scherzt als Sportminister auch schon mal auf TikTok.
Er ist die Fußballmaus.
Werner Kogler übernimmt unverhofft die Grünen, nachdem sie 2017 aus dem Parlament fliegen und macht sie zur Regierungspartei. Es folgt eine türkis-grüne Koalition mit Höhen und Tiefen. Seine Taktik für einen Wahlerfolg im Herbst und wie lange er noch der grüne Spielmacher bleiben will, das erfahren Sie im Sommergespräch mit Werner Kogler.
Schönen guten Abend, Herr Kogler. Herzlich willkommen zu den Sommergesprächen.
Guten Abend. Dass
Sie Zeit genommen haben. Wie war Ihr Tag bis jetzt?
Naja, viele Termine wie sonst auch. Also Sommer ist nicht, außer dass es heiß ist.
Die Sommergespräche läuten ja immer das Ende der politischen Sommerferien ein. Haben Sie Ferien gemacht heuer? Haben Sie überhaupt Zeit
Nein,
gehabt?
Nein, bis jetzt gar nicht. Aber ich hoffe, dass wir noch dazu kommen. Ich habe ja schon Schlafwagen gebucht, den zweiten Versuch immerhin. Wenn ein paar Tage wieder herumfahren. Und dann ein
nach
paar
Italien?
Tage, nein, das ist ja meistens Frankreich oder Italien und jetzt wieder Frankreich. Vielleicht schaffen wir sogar einen halben Tag in Paris bei den Olympischen Spielen. Ja, so einfach ist es. Aber jedenfalls immer mit dem Zug bis ans Meer.
Sie sind ja auch in Berlin gewesen bei den Spielen der österreichischen Fußballnationalmannschaft, habe ich Sie gesehen. Waren Sie auch mit dem Zug? Sind Sie auch mit dem Zug angereist?
Ja, jedes Mal.
Und ich nehme an, Sie können jetzt auch sagen, wer mit der Deutschen Bahn gefahren ist, lernt die Vorzüge der ÖBB erst so richtig kennen, oder?
Naja, die ÖBB und der österreichische Schienenausbau erfreut sich ja zu Recht großer Beliebtheit. Da ist irrsinnig viel weitergegangen. In dem Fall war aber über die Deutsche Bahn nicht zu schimpfen.
Weil gar keine Verspätung?
Na, einmal 15, 20 Minuten, das ist nichts. Und das, und einmal waren in Österreich einmal 15 Minuten eigentlich, das hat immer funktioniert. Nach Berlin, nach Leipzig, also da gab es nichts zu klagen. Aber ich kenne ja das Streckennetz, dort ist nicht das Problem. Da ist ja die Hauptachse Hochgeschwindigkeit Nürnberg-Berlin, die gibt es erst seit 8-9 Jahren und die funktioniert picobello. Die Probleme sind Richtung Dortmund rauf und sozusagen im Westen. Da kommen ja jetzt die Renovierungsarbeiten.
Sie fahren ja viel in Österreich im Zug, vor allem nach Graz. Das ist, glaube ich, Ihre Heimstrecke.
Ja.
Wo trifft man Sie da an?
Ja.
Im Speisewagen oder sitzen Sie ganz gern vorne in der Business Class und haben mal ein bisschen Ruhe?
Nein, nichts Ruhe. Es wird sowieso gearbeitet. Wenn der Empfang passt, ist jetzt auch viel besser geworden mit dem iPad. Wir fahren aber öfter, das muss man ehrlicherweise schon sagen, ja, mit dem Elektroauto, weil man kann nicht, das hängt davon ab, welche Telefonate sind. Man kann jetzt im Zug nicht jedes Telefonat führen. Also so ehrlich muss man sein. Ja. Erstens geht mir die anderen am Nerv und zweitens, Wir sind sehr transparent, ja. Aber alles darf nicht gehört werden. Ja.
Also super transparent wäre dann im Zug, ja?
Ja, also müssen wir wieder ein bisschen brav sein, ja dann. Also das geht sich nicht aus, aber es ist eine Mischung und vor allem, wenn wir fahren, so wie jetzt gerade, Bregenzer Festspieleeröffnung und überhaupt Vorarlbergtage, Bundesländertage, da sind wir mit dem Railjet bis Bregenz gefahren und auch wieder retour.
Ich habe Sie in der Pause des Spiels Österreich gegen Türkei gesehen. Da haben Sie eine Fußballanalyse gemacht.
Ja, immer.
Und das machen Sie ja auch sehr, sehr gerne. Gibt's auch auf Facebook haben Sie das gemacht. Sie haben in Ihrem Leben ja schon sehr, sehr viele Rollen gespielt, unterschiedliche Jobs gehabt. Ist das für Sie ein Plan B, vielleicht nach der Politik, dass Sie Fußballkommentator werden?
Ja.
Man hat das Gefühl, Schneckerl-Braska ist also nicht so, dass er jetzt nicht mehr möchte, aber da wäre doch eine Verjüngung mal ganz gut, oder?
Na, erstens mag ich ihn ganz gern. Neulich bin ich zu ihm gefragt worden, dass wir kennen uns auch. Aber das ist eine andere Frage. Ne? Da haben wir dann OF und Servus TV womöglich auch noch herin. Das brauchen wir nicht bei Puls 4.
Aber, ja, gerne.
Aber es stimmt. Wir haben dich wieder genommen. Es stimmt, dass ich das sehr gern mache. Ich käme ja ein bisschen aus, aber wollen wir nicht angeben. Die Geschichte ist, es ist halt kein Plan B fürs Arbeiten, sondern ein Plan A für die diversen Hobbys. So wenig habe ich nicht, leider zu wenig Zeit. Aber ja, Fußball im Sinn des Analytischen eines bewegten Schachspiels, wie viele zusammenarbeiten müssen, das fasziniert mich schon immer von Kindesweg eigentlich. Ich habe ja leidenschaftlich gern und oft gespielt, bis mein Knie nicht mehr mitgespielt hat.
Ralf Rangnick, der Fußballtrainer der österreichischen Nationalmannschaft, hat sich ja auch politisch geäußert. Er hat rund um die Fußball-Europameisterschaft gesagt, man darf auf dem rechten Auge nicht blind sein. Finden Sie das gut, wenn sich Ihr Nationaltrainer auch politisch äußert?
Erstens gebe ich ihm mal völlig recht. Er hat ja noch viel mehr gesagt in dem Zusammenhang. Ich finde es jedenfalls, weil die wird ja auch in Frage gestellt, legitim. Das ist einmal ganz wichtig. Ich halte es auch für gut. Und er hat ja ganz viele weise Worte gesprochen, finde ich, weil er ja sagt, gerade in Deutschland und Österreich, er hat sich auf beide Länder bezogen, müssen wir doch aus der Geschichte was lernen. Und das ist ja zutreffend, wie schon lange nicht, gilt immer, aber jetzt muss man eben wieder besonders darauf achten. Und deshalb unterstütze ich das. Er ist ja auf meine Unterstützung nicht angewiesen, aber ich begrüße das sogar. Wir haben im Übrigen auch eine gute Gesprächsbasis. Wir haben ihn ja auch lange getroffen und insofern gute Sache.
Aber Sie finden es legitim, dass er sich politisch äußert? Ja, das ist auch okay, wenn er was ganz anderes sagen würde, zum Beispiel eine ganz andere Position vertreten würde und sagen würde, straffällige Asylwerber sollen abgeschoben werden?
Das sage ich ja selber hin und wieder. Wenn das nämlich die Strafe abgesessen ist und wenn das Länder sind, wo es hingeht, ja, das ist ja eine eigene Debatte. Aber jedenfalls muss man das dann auch akzeptieren. Nur ist man dann halt im Gespräch und im Diskurs. Ja. Natürlich kann sich dann jeder auf jeden beziehen. Also wer sich in die Öffentlichkeit mit diesen, wenn man so will, gesellschaftlichen oder politischen Aussagen bewegt, der muss sich halt auch dem Diskurs stellen, egal von welcher Seite. Ja, so. Das gehört auch zur Demokratie und diese Demokratie. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir das leben und da dort immer mehr verteidigen müssen. Aber insofern kann man auch mit anderen Aussagen leben, natürlich. Nur wird man halt vielleicht eine andere Stellung nehmen, je nachdem, wo man selber steht. Das ist ja wie unter allen Menschen, die irgendwie selber mitdenken und selber formulierungsfähig sind.
Wozu Sie sich noch nicht geäußert haben, als Sportminister Jérôme Boateng wird für den LASK spielen. Der ist jetzt vom Gericht verwarnt worden wegen häuslicher Gewalt. Finden Sie es gut, dass der für den LASK spielt? Finden Sie es gut, dass der in der österreichischen Liga spielt?
Ich habe das zu wenig verfolgt. Ich weiß nur, dass da ein Gerichts, einen langen Instanzenzug, mir scheint sogar, bei Gericht gegeben hat. Und dass jetzt mit glaube ich, einem relativ milden Ausgang das geendet hat. Aber ehrlicherweise, wie ich da jetzt nicht von St. Marx aus Gerichtsurteile in einem Nachbarstaat, da muss man ja noch sehen, kommentieren. Und das fällt mir auch die genauen Hintergründe dazu. Der LASK wird es selber bewerten müssen, die Vereinsführung natürlich, und da wird es genauso einen Diskurs darüber geben. Aber ich würde jetzt erstens dilettieren, zweitens steht es mir nicht zu, von der Entfernung der Zurufe zu machen.
Sie sind Vizekanzler.
Aber was wichtig ist natürlich, da geht es schon um ein wichtiges Thema, ja, dass man gegen Gewalt gegen Frauen auftritt. Wir haben da auch sehr viel gemacht. Da haben wir ja unliebsame Anlassfälle und um nur zu sagen Serien in Österreich gehabt. Das ist ein Problem. Und deshalb geht es ja um was anderes, dass wir Männer das klipp und klar benennen. Es ist nämlich auch, oder gerade natürlich auch ein Männerproblem. Gewalt gegen Frauen geht gar nicht. Das ist ja, glaube ich, entscheidend an jeder Stelle.
Sie sind Vizekanzler der Republik Österreich. Wir spazieren ja, wie Sie gesagt haben, schon durch St. Marx. Wir leben aber in einer Zeit der politischen Attentate. Wenn wir uns an Nachbarland Slowakei schauen, Robert Fico, wenn wir uns an Donald Trump erinnern, der Wahlkampf startet jetzt so richtig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir haben unsere Kollegen von der Kamera hier und sicher von dem Social Media Team sind auch ein paar da. Haben Sie manchmal Angst? Fühlen Sie sich bedroht?
Nein. Es gibt viel Aggression im Netz. Das ist ein eigenes Thema. unmittelbar bedroht, gar nicht. Also ich mache mir da um mich keine Sorgen. Insgesamt müssen wir, glaube ich, schon achtsam sein und auch in Österreich achtsamer werden. Aber ehrlicherweise sind wir noch ein Land, da müssten wir jetzt auf Holz klopfen.
Ja, haben wir da drinnen am Tisch,
ja,
machen wir es dann.
Ja, kommen wir ja noch hin.
Ja, ja.
Hoffentlich.
Ja, ja.
Dass es in Österreich schon noch besser ist. Aber Garantie gibt es keine. Und deshalb muss man vor den, wie man immer sagt, vor den Anfängen warnen. Ich finde zum Beispiel, das ist schon politisch schwerstens zurückzuweisen und untragbar, wenn der Kickl, das kann in seiner Führerpartei machen, ja, aber wenn er da aufruft und Fahndungslisten ausruft, also das ist ein impliziter Aufruf zur Hemmung der Gewaltschwelle, das ist doch ganz eindeutig. Und das ist ein No-Go, das muss man einfach so benennen, egal wenn er damit meint. Ja. Ich gehe schon streiten mit ihm, das ist ja, das tue ich ja auch, ja.
Was ist eigentlich, darüber werden wir immer reden im Laufe
des Abends. Das sollte man diskutieren, ja, finde ich. Weil ich sage nochmal, hinschauen bei den Anfängen, weil das ist alles andere als tolerabel. Weil das ist ein Aufruf zur Intoleranz. Und dann geht es um die große demokratiepolitische Frage, keine Toleranz der Intoleranz.
Wir sind im politischen Sommergespräch, da kann man auch mal ein bisschen anders fragen. Wurde mir gesagt, ich weiß es nicht.
Ja.
Was ist das absurdeste Gerücht, das ist im letzten halben Jahr, was ich gehört habe?
Über mich?
Es wird ja wahnsinnig viel getratscht, Sie wissen.
Ja, dann sagen Sie mir an.
Ich weiß gar nicht.
Ich bin ja der Schlechteste und der Letzte, der da immer was mitkriegt. Das ist echt ein Defizit. Ja. Über mich ein Gerücht? Ui. Mir fällt weder was gescheit sein, mir fällt aber auch nichts blöd sein. Aber vielleicht sollte ich zum Ohrenarzt gehen, wenn ich keine Gerüchte höre da. Aber bieten Sie mir eins an. Sie sind ja aus der Recherche.
Ja, das stimmt, aber es ist Recherche und keine Gerüchte. Bitte nehmen Sie sehr, sehr gerne Platz.
Aber ich könnte ja noch eins erfinden.
Ja, das auf jeden Fall. Sie wurden mal gefragt in einem Gespräch, bitte, wir können uns gerne hinsetzen. Und diese Frage haben Sie sich möglicherweise selber noch nie gestellt. Welches Eis Sie gerne wären? Und zwar nicht, welches Sie essen, sondern welches Sie gerne wären. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Frage überhaupt noch erinnern.
Oh ja, da war was. Hatte ich nicht Zitroneneis geantwortet?
Ja.
Oder habe ich beim anderen so Zitroneneis
Sie haben
empfohlen?
Dem anderen Zitroneneis empfohlen, aber gesagt Pistazie. Aber was Sie auch gesagt haben, ist, dass eine Ihrer heimlichen Leidenschaften Avocado ist. Dass Sie das ganz gern haben, das Vanilleeis.
Ja, das ist richtig. Das pflegen wir immer wieder am Wochenende. Es gibt ein paar Gasthäuseln in Graz. Also wenn ich es schaffe, bin ich ja dann doch mal zu Hause. Das ist nämlich Graz, meine Heimatstadt. Und da ist es zum Mittag, quasi zum Nachtisch. Genau.
Wir haben eins da. Dürfen wir es Ihnen servieren? Haben Sie Lust?
Jetzt gerade nicht.
Ja, aber wenn Sie wollen.
Nachher dann.
Nach das Ende.
Können wir
einen
Espresso ohne Vanille herstellen.
Ja, das können wir auch.
Außerdem haut es mir womöglich an. Das haben wir vorher vermieden.
Ja, dann können wir jetzt machen. Aber das halten wir locker aus in der Sendung. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie können das Eis kosten oder nicht. Das ganz, wie Sie wollen. Und ich würde sagen, dann legen wir hier gleich los im Gespräch und schauen uns vorher noch gemeinsam ganz kurz einen Beitrag an.
Sehr gut.
Werner Kogler will es noch einmal wissen und die Grünen im Herbst in die Nationalratswahl führen.
Weil ich öfter gefragt werde, was treibt mich an? Warum haut's die nicht um? Ich weiß nicht so genau.
Genau weiß Werner Kogler dagegen, was er in fast 5 Jahren Koalition mit der ÖVP erreicht hat und was nicht. Zum Koalitionsstart 2020, damals noch mit Sebastian Kurz, verspricht er jedenfalls.
Österreich wird, wenn wir das wirklich schaffen, umsetzen müssen, zur Klimaschutznation Nummer 1.
Das war wohl etwas zu viel versprochen, meint der Politikberater.
Also Klimaschutzland Nummer 1 sind wir wohl nicht, aber eines ist schon klar, die Grünen haben jetzt mal betrachtend die Größe von 14% gegenüber den fast 38% auf Seiten der ÖVP schon einiges durchgebracht.
Von CO2-Steuer bis Klimaticket. Keinen Erfolg hatten die Grünen dagegen bei einigen anderen wichtigen Gesetzen für die Energiewende, wie dem überfälligen Klimaschutzgesetz. Weniger gut läuft es zuletzt auch bei den Wahlen, nach einer missglückten Krisen-PR rund um die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling und der Rede von
anonymen Gemurkse oder Gefurze
können die Grünen eine Wahlschlappe nicht mehr abwenden. Ein Stimmenverlust droht laut aktuellen Umfragen auch bei der Nationalratswahl im Herbst. Bis dahin lautet das Motto der türkis-grünen Regierung jedenfalls durchhalten, auf den letzten Metern einer Koalition, in der das Klima mittlerweile recht frostig ist.
Es war nicht wir, die diese Provokation gesetzt hat mit dieser Zustimmung. Und wenn die Frau Gebesler sich entschieden hat, der Herbert Kickl der Grünen zu sein, ist es ihre Entscheidung. Nein, also
die Koalition zwischen Volkspartei und Grünen endet am 29. September. Ab da beginnt eine neue Zeitrechnung.
Für die ÖVP ist der Alleingang der grünen Klimaschutzministerin ein Tabu und Gesetzesbruch. Für die Grünen ein Grund zum Feiern.
Das ist das, was rauskommt, wenn Grün Verantwortung übernimmt.
Die Leonore hat einfach das Renaturierungsgesetz für ganz Europa gerettet. In einem voll badass Move.
Werner Kogler zu Gast bei uns in den Puls 24 Sommergesprächen. Herzlich willkommen.
Schönen
Wir haben gerade Sigi Maurer gesehen. Ist das wirklich ein guter Move, so ein badass Move in einer Zusammenarbeit? In einer Regierungszusammenarbeit?
Ja, der Move ist, was heißt Move? Ich meine, da steht ein ganz, ganz ehrliches, großes Anliegen dahinter. Da geht es um Umwelt- und Naturschutz in ganz Europa in dem Fall. Die Grünen machen den Unterschied. Wir haben es für ganz Europa erreicht. Und das noch sorgfältig abgewogen. Das habe ich ja mit Leonore Gewessler und anderen selber besprochen, wochenlang. Da ist nichts zufällig. Das sind gemeinsame Aktionen. Und wir haben jeden Schritt uns auch rechtlich absichern lassen. Und
Sie das wissen, ist, glaube ich, dass es da auch eine andere Rechtsmeinung gibt.
Ja, das mag ja sein. Ja, ja. Aber wir, das sollen ja dann die Instanzen entscheiden. Da habe ich ja gar nicht einmal was dagegen. Aber wir haben es uns nicht gleich gemacht. Aber wir haben genau diese Linie, für die wir da sind, mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz im Übrigen, weil das im Beitrag war, durchgehalten. Und das ist doch entscheidend. Versprochen, gehalten. Dafür sind wir da. Und insofern, ja, haben unser wahres Gesicht gezeigt, wird es ja auch gesagt worden. Und ich sage Ihnen noch schnell was zum Klimaschutz von vorhin. In vielen Bereichen sind wir bei den Besten jetzt im Klimaschutz, aber vor allem sind wir von der völligen Bremsspur auf die Überholspur gekommen. Aber und eins nur, da sind wir sicher bei den Ersten, weil ich gesagt habe, Nummer eins, das wurde ja angeboten, bei der erneuerbaren Stromerzeugung sind wir mit 2030 in Österreich bei den allerersten, erste in der Union vielleicht überhaupt. Das ist nur Norwegen bis jetzt. Ich kenne das ja von den deutschen Kollegen. Ich rede ja viel mit Robert Habeck. Die sind da bei 70-80% zu aber dem Zeitpunkt. Also wir sind in ausreichend vielen Punkten Nummer eins. Aber viel wichtiger ist, wir sind auf der Überholspur und die CO2-Emissionen sinken.
Aber trotzdem, Sie meinen die Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP, dieser Badass-Move, gilt da, der Zweck heiligt die Mittel?
Ja, der Zweck ist mal ein super guter und die Mittel sind gut gewählt. Es ist ja noch,
das
es ist
ja genau, anders.
Ja, das mag ja sein. Ja, ja. Das mag ja sein. Aber das wird ja noch entschieden werden. Ich halte mich dort gar nicht lange auf, weil wir das ja selber überprüft haben. Und im Übrigen, wenn eine Einheit, das ist einer der wesentlichsten Punkte, sind ja die Bundesländer. Die haben ja eh alle umgeschüttet, da waren zuerst die roten Bundesländer dabei. Dann hat sich Gott sei Dank, muss man sagen, am Schluss Bürgermeister Ludwig noch eines Besseren besonnen und hat ja eindeutig erklärt und auch entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet, dass die Bundesländer nicht mehr einheitlich den Naturschutz
Was der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts, welche rechtliche Einschätzung der getroffen hat?
Ja, ungefähr weiß ich das. Das ist schon richtig. Aber er ist auch nicht die göttliche letzte Instanz. Das hatten wir ja alles ausgetragen. Das sehen ja auch andere so. Aber wir können da lang weiterreden. Ich würde sagen, wir gehen auf das Wesentliche. Es gibt eine Differenz zur ÖVP. Das kann man ja sagen. Aber wir haben viele gemeinsame Sachen durchgebracht und es sind auch viele Unterschiede, das war von vornherein klar. Und das nimmt jetzt da diesen Weg und das werden die Instanzen entscheiden. Da spricht ja jetzt mal nichts dagegen. Aber wichtig ist, dass der Naturschutz durchgesetzt wurde. Also wir sind auch eine Durchsetzerpartei, das sieht man ja an der Stelle.
Sigi Maurer hat ihm gesagt, das ist der Badass-Move. Das hat sie genauso genannt. Haben Sie sich damit aber nicht für weitere Koalitionen in möglicherweise anderen Konstellationen disqualifiziert für eine weitere Zusammenarbeit?
Nein, das werden erstens die Wählerinnen und Wähler entscheiden, da wird der Bundespräsidentenwort mitreden.
Und Caroline Eckstein zum Beispiel hat das
gesagt. Der Punkt ist ja, Ja, die Caroline Edtstadler hat im Übrigen auch behauptet, dass in letzter Zeit nur mehr Diktate aus Brüssel kommen würden. Also es geht ja als Europaministerin überhaupt nicht. Aber auch Caroline Edtstadler wird sie, mit der habe ich immer gut zusammengearbeitet und das wird auch in diesen Monaten so bleiben. Die wird sich auch eines Besseren besinnen bei ihrer Wortwahl, denke ich. Ich sage noch einmal, mit ihr haben wir immerhin das Informationsfreiheitsgesetz durchgesetzt. Amtsgeheimnis weg. Aber manchmal gibt es halt große Unterschiede. Ich finde diese Wortwahl ist echt ein Fehlgriff, wie dem auch sei. Wir arbeiten für Klima, Natur und Umweltschutz, auch in dieser Wahlbewegung. Das macht sonst niemand. Um das geht's ja genau. Auch nicht die Sozialdemokratie. Die ÖVP wird immer wieder vom alten Denken eingeholt. Da kommt die Wirtschaftskammer und überfällt das Kanzleramt. Das kennen wir schon. Und dann sieht man eh wieder, was ein paar Monate nicht geht. Aber siehe da, wir boxen und kämpfen immer wieder was durch.
Und Sie haben ja gesagt, dann, Sie haben der ÖVP schon einiges durchgebracht.
Dann haben wir verschiedene nächstes, Positionen.
Nächstes großes
und für das
Thema.
Ist es ja so, dass
Wenn
die Grünen sehr viel
habe und auch auf die Gefahr, dass ich ganz unhöflich bin und Ihnen ins Wort fallen muss. Wer wird denn der nächste österreichische EU-Kommissar?
Ja, wenn ich es schon wüsste, wäre ich extrem unprofessionell, wenn ich es jetzt sagen würde. Bekannt ist, dass wir Grüne ausdrücklich auf die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs und des Europäischen Parlaments warten wollten, damit ein Kommissions- jetzt Präsidentin gefunden ist. Die formuliert auch ihre Vorstellungen, die wird sie übermitteln, auch schriftlich. Das war für uns Grüne immer auch ein wichtiger Punkt. Wir sind natürlich in Vorberatungen, in guten, und ich sage noch einmal, bei den Personalentscheidungen ganz grundsätzlich haben wir uns auch immer noch geeinigt. Und meines Erachtens,
das darf ja jeder
bewerten, wie er will, aber haben wir an vielen Stellen äußerst kompetente Leute auch beschlossen, weil es gibt halt genug Gesetze, die sagen, die Regierung muss das machen, also muss man es machen und dazu braucht es eine Arbeitsweise und die funktioniert.
Aber was muss es entbinden in den Verhandlungen? Was muss Ihnen die ÖVP jetzt anbieten? Da schauen Sie sich ein paar zu, dass sie den EU-Kommissar stellen kann, genauso wie sie das im Sideletter damals mit Sebastian Kurz vereinbart haben.
Wir haben viele Positionen auch entwickelt,
mit dem Sideletter
überhaupt nicht, die überhaupt nichts zu tun haben. Der Sideletter ist für sich genommen schon obsolet. Das sieht man ja an verschiedenen Positionen und das werde ich öffentlich auch nicht mehr weiter diskutieren. Die Geschichte ist, wir haben viele Personalentscheidungen gut getroffen. Da hat es immer geheißen, ja, wo ist denn das? Das bringt man nie mehr zusammen. Ich bringe das Beispiel der Bundeswettbewerbsbehörde. Da ist eine äußerst kompetente Frau jetzt an der Spitze und der Unterschied ist in einem ja spürbar. Es wird vorgegangen gegen die Konzerne in der Nahrungsmittelindustrie, weil sie mit den Preisen nicht ganz genau unterwegs sind. Detto in der Energiewirtschaft, auch bei den Baukartellen. Also den Unterschied kannst du merken innerhalb von einem halben Jahr. So, das sind lauter gute Entscheidungen und so wird es auch bleiben.
Ich möchte mit Ihnen jetzt über Sebastian Kurz reden. Und über den Rückzug von Sebastian Kurz.
Das ist ja sehr viel Vergangenheit.
Das ist sehr viel Vergangenheit, aber...
Schauen wir mal in die Zukunft.
Das machen wir auch.
Ich wünsche mir auch, aber irgendwie...
vielleicht
gibt es schon wieder Gerüchte.
Oktober, nein, das weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie
ja. Nein, das ist schon wieder nicht.
Oktober 21, bei den Gerüchten lasse ich gerne aus, ja. Da sind Sie mal nicht böse. Oktober 21, Sie waren an diesem Tag, an dem es die Hausdurchsuchungen gegeben hat, waren Sie Chef der Regierung, weil Sebastian Kurz im Ausland war?
Genau.
Und haben das dann mitbekommen und haben dann, wie ich gelesen habe und gehört habe, am Abend erst Zeit gehabt, diese Anordnungen für diese Durchsuchungen zu lesen. Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, das ist zutreffend. Ich hatte die volle Länge dieser Anordnung zur Hausdurchsuchung, weil da ist ja der ganze Vorhalt drinnen gestanden, frühen Abend gelesen. Am Handy, da waren wir gerade bei einer APA-Jubiläumsfeier und wir haben den Nachtisch nicht abgewartet, sondern, weil sie jetzt da dauernd eingeblendet war, für mich jedenfalls, bin mit Sigi Maurer ins Rexort gefahren und haben, da war für mich der Entschluss schon klar, dass das nicht weitergehen kann und wir haben dann beraten, wie wir vorgehen und haben das auch in den zwei Tagen darauf dem Koalitionspartner so mitgeteilt.
Und wie haben Sie Sebastian Kurz mit, haben Sie den angerufen, oder?
Ja, wir haben am Donnerstag einmal telefoniert, aber da ist es, glaube ich, noch nicht ganz gesickert, dass sie die noch was anderes umschauen sollten. Und dann haben wir noch am Freitag verschiedene Parteiengespräche geführt, im Übrigen in Abstimmung mit dem Bundespräsidenten, weil ja eine Sicherheit da sein sollte und musste für die Republik in Krisenzeiten.
Sie mussten ein Budget beschließen.
Das war mir wichtig, das war dem Bundespräsidenten wichtig. Das ist ja auch gelungen, das haben wir auch mit den anderen besprochen. Und so haben wir uns halt vorgehandelt. Und gleichzeitig war klar, dass wir die ÖVP eingeladen haben, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu nominieren, die quasi handlungsfähig ist.
Gibt es eine klare Aussage von Ihnen? Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, von diesem Oktober 21. Bitte schön.
Da gibt es mehrere
Aussagen. Ja, die halt.
Und die ÖVP hat die Verantwortung, jemanden vorzuschlagen für die Spitze der Republik. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also die ÖVP hat die Verpflichtung, für dieses Bundeskanzleramt jemanden vorzuschlagen, der untadelig ist. Und dann können wir die vielen großen, wichtigen gemeinsamen Projekte und Reformen angehen.
Das ganz, ganz große politische Talent nach Bruno Kreisky, wie manche Kommentatoren gesagt haben, musste dann zurücktreten. Wenn wir uns nochmal an die Zeit erinnern, da gab es ja dann den Treueschwur der Landeshauptleute, da gab es dann die Regierungsmitglieder, die unterschrieben haben, nur mit Sebastian Kurz.
Samstag war es dann anders.
Ja, ja, auch das ist Politik. Aber wann hat denn diese Mauer zu bröckeln begonnen? Wann haben Sie so die ersten Signale bekommen, das hält doch nicht, der tritt zurück? Also mal auf die Seite, also zur Seite.
Naja, wirklich fix, soweit ich mich erinnern kann, am Samstag. Aber ich weiß gar nicht, ob man da so viel Vergangenheitsbewältigung walten lassen sollte. Ich weiß nur, dass ich mir ganz sicher war, das geht nicht mehr. Und ich füge hinzu, warum eigentlich? Es gibt ja immer wieder Vorhalte. Es hat vorher welche gegeben. Und ich bin schon der Meinung, dass erstens mal man sieht, dass die Justiz so umfangreich und tiefgehend ohne Ansehen von Person oder Organisation ermittelt. Das auch ein Verdienst der Grünen, nicht weil wir uns eingemischt haben, sondern weil wir uns nicht eingemischt haben. Es ist eben nichts mehr obdraht worden. Also das können wir jetzt auch wieder beim Kreutner-Bericht sehen, wer da interveniert hat und wer nicht. Wir nicht, die anderen schon. Die haben interveniert. Wir sanieren. Ja, das ist der Unterschied. Sanieren statt intervenieren. Das war eine der Konsequenzen davon. Und da ist zutage gekommen, dass, und das ist der entscheidende Punkt, unter Missbrauch, und das war offenkundig, da gab es nichts mehr zu untersuchen, unter Missbrauch von Steuergeld, eine ÖVP-interne, ich würde nicht Putsch sagen, aber eine ÖVP-interne Fehde abgewickelt wurde, unter Beteiligung einer nicht besonders seriösen Tageszeitung.
Und das war ein
No-Go, ja, vor allem mit Steuergeld. Das war für mich das No-Go.
Frage, wo hat in der ÖVP diese Front begonnen zu bröckeln? Man hat das Gefühl gehabt, die gehen keinen Millimeter zurück.
Das können Sie die ÖVP fragen. Mir war klar, wir gehen das Risiko ein, das war uns wichtig genug, ob die ÖVP dann jemand nominiert oder nicht, aber das ist nicht mehr gegangen. Es ist dann weitergegangen, weil die ÖVP sich eines Besseren besonnen hat. Wir können ja dann gemeinsam, das würde aber den Zuseherinnen und Zusehern nicht unbedingt mehr zumuten, ja immer noch klären, wer da welche Rolle gespielt haben könnte in der ÖVP. Ja. Ich habe es nicht bloß taktisch angelegt, sondern ich habe es aus Überzeugung angelegt. Dass es nicht völlig überraschend war, dass die ÖVP entgegen ihren Schwüren vom Donnerstag und irgendwas, was am Freitag noch war, wo wir schon mit alle verhandelt haben, dass es dann doch anders kommt. Kann man sagen, dann ist halt der grünen Führungsriege ein gewisses Geschick zugetraut worden. Aber wir würden das gar nicht groß reden. Wenn es anders gekommen wäre, hätte es halt Neuwahlen gegeben.
Jetzt mit Nehammer besser als mit Kurz?
Ja.
Man sagt, dass Sie ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, dass Sie, glaube ich, auch oft telefonieren und Sie schreiben, logischerweise. Sie sind beide die Chefs der Regierung.
Naja, so oft auch wieder nicht.
Ja, warten Sie auf einen Rückruf? Oder?
Wie?
Ob Sie auf einen Rückruf warten, weil Sie sagen, so oft doch nicht. Nein. Also das heißt, wenn das Verhältnis zwischen Ihnen beiden so gut ist, dann ist diese große Aufregung nach dieser Gewessler-Entscheidung, war dann auch viel Theaterdonner, oder? Von Karl Nehammer.
Das müssen Sie ihn fragen, er kommt da hoffentlich ein Sommergespräch. Ja. Er hat sich
aber Sie haben mit ihm telefoniert zwischendurch, ne?
Öffentlich deklariert, ja, mit dem Bundespräsidenten, wir haben das zu dritt besprochen, und klar war, dass wir die Republik aus dem Grund, weil die ÖVP eine andere Vorstellung hat, jetzt auch nicht drei, vier Monate vor der Wahl vor seltsame Fragen stellen. Also auch da wieder stabil Kurs halten. Ich finde das beim Austragen aller Differenzen, finde ich das okay, aber natürlich gibt es da Gesprächsbasis. Die versuche ich immer aufrechtzuerhalten. Können Sie uns vielleicht einmal verraten, worauf Sie eigentlich raus wollen?
Ja, ich wollte ganz gerne wissen, wie das Verhältnis mit Ihnen ist und wie das mit Sebastian Kurz damals war. Das war doch ein historischer Moment in der heimischen Innenpolitik.
Ja, aber ich schaue viel lieber in die Zukunft.
Das machen wir jetzt gleich.
Und es ist jedenfalls so, dass das nicht bloß nur berechnet war und wir hätten schon gewusst, wie es ausgeht, sondern es ist aus der Überzeugung heraus argumentiert und agiert worden. Und deshalb, das ist das, was ich uns sehr wohl zugute halte.
Wir machen eine kleine Pause und dann reden wir weiter. Und ich darf Sie nochmal einladen, Sie sehen jetzt den QR-Code eingeblendet. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserer Umfrage mit dabei sind. Im Anschluss gibt es einen Pro und Contra, da ist übrigens Leonore Gewessler auch mit eingeladen. Und da wollen wir natürlich ganz gerne wissen, wie sehr Sie unter anderem Werner Kogler in dieser Sendung überzeugt. Willkommen zurück. Das Puls 24 Sommergespräch, das erste. Werner Kogler von den Grünen zu Gast. Recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sind beim nächsten Thema und das wird ein ganz besonders wichtiges Thema für den Wahlkampf. Es geht um das Thema Migration. Peter Eick hat das für uns gefragt. Und das hier schauen wir uns jetzt auch die Grafik an und die Zahlen, die sind hier hinter uns und an allen Seiten eingeblendet. 22% sagen, das ist aktuell das wichtigste Problem und 56% sagen, das ist auch wichtig. In Wien, also zusammengerechnet sind wir bei über 70%. In Wien lesen wir Schlagzeilen über Bandenkriege. Heute hat Johanna Mikl-Leitner sich aus Niederösterreich zu Wort gemeldet mit einem Anstieg der Straftaten in den Schulen. Jetzt gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sagen, irgendwie das reicht, ich mag das überhaupt nicht mehr. Und es gibt viele Menschen, das sehen wir auch in den Umfragen, die überlegen, diesmal die FPÖ zu wählen. Viele davon schauen es möglicherweise auch jetzt zu und sagen, das ist die Partei, die dieses Thema ganz besonders offen anspricht. Aber wie wollen Sie denn die Menschen überzeugen, am 29. September die Grünen zu wählen? Was ist Ihre Antwort?
Die FPÖ mag ja was ansprechen, die faseln was von einer Festung Europa und Festung Österreich. Und die sind ja nicht an der Lösung interessiert, das ist ja das Problem. Die FPÖ und andere wie die AfD, die haben immer das gleiche Muster. Sie brauchen die Probleme, sie wollen es gar nicht lösen, sie bewirtschaften die Probleme. Das ist mal das eine. Wichtig ist aber umgekehrt, dass man die Probleme sieht und anerkennt. Ja, die gibt's. Die gibt's da jetzt, wenn ich sie richtig verstanden habe, in Integrationsfragen. Aber zunächst einmal muss man ja dort aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Das gilt ja auch für andere Rechtspopulisten oder manche in der ÖVP ist gefährdet. Nämlich, wenn wir so weiter tun, dann haben wir ich weiß schon, dass das zwei Themen sind, ja? Asyl und Arbeitsmigration, damit wir das gleich weg haben. Aber mit dem ganzen rechtsextremen Geplärre da gehen wir jetzt in die Gefahr, und das läuft schon, dass wir zu wenig Pflegekräfte kriegen, zu wenig Facharbeiter und Facharbeiterinnen und so weiter und so fort.
Sie wissen ja auch, dass die Asylwerber diese Lücke nicht schließen, das wissen Sie ja mittlerweile.
Ja, aber diese ganze Stimmung, die da aufgebaut wird, die schlägt darauf zurück. Und genauso, was der Orbán macht in Ungarn, wo ja genau die meisten Grenzübertritte überhaupt erst herkommen. Nicht? Da müssten wir aus Schengen aussehen haben, der Gelegenheit, wenn das einmal ein Thema wird nochmal und nicht umgekehrt. Und das sind doch die wahren Fragen.
Aber was sind jetzt die Lösungsvorschläge?
Jetzt sind wir mal dabei,
dass wir
mit dem... Na, jetzt sage ich Folgendes, bei dem EU-Migrationspakt, da gibt's wirklich Punkte, die wir problematisch sehen, das ist bekannt, aber es gibt also Schatten, aber es gibt auch Licht. Es gibt das erste Mal die Chance, dass wir, das kann man nur europäisch lösen. Das ist ja der Teil der Antwort. Das haben aber alle schon jetzt 5 bis 10 Jahre gesagt, ich weiß. Und deshalb war das nie besonders greifbar und glaubwürdig. Das verstehe ich ja alles. Nur jetzt gibt es das erste Mal die Chance, dass wir erstens einheitliche Standards haben, einheitliche Asylverfahren und Verteilungsschlüssel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und insofern gibt's da schon Ansätze mittlerweile. Was die Migration betrifft über die Grenzen. Im Übrigen sind wir für die Prinzipien Humanität und Ordnung. Also wir brauchen natürlich die Grenzkontrollen, das ist ja keine Frage. Und dann ist es aber viel wichtiger, dass wir die Leute, die da sind, integrieren. Das ist doch ein entscheidender Punkt.
Ganz kurz zu dem, was Sie gesagt haben, Ungarn aus Schengen raus, das wäre eine Variante, die Ihnen sympathisch erscheinen würde, also Grenzkontrollen, ja, wieder zu Ungarn?
Geht das einfach, das muss doch
jeder. Aber das ist doch vollkommen unrealistisch.
Nein, aber es ist aber auch unrealistisch, auf die Dauer so zu tun, als ob alle Länder ein Problem machen täten und dass wir da dagegen gehen. Aber das wirkliche Problem, wenn es eins gibt, ja, und das meine ich schon, ist Ungarn. Die nehmen überhaupt keine Anträge entgegen und schicken die Leute nur weiter. Die gehen sogar her und lassen die Schlepper, die festgenommenen, verurteilen Schlepper früher aus dem Gefängnis. Das geht sich ja alles nicht aus. Man muss ja nur sehen, wie doppelt da gespielt wird. Und im Übrigen ist in Österreich die ganze Angelegenheit ja rückläufig. Da geht ja eh der Innenminister jetzt bald jede Woche mit einer Pressekonferenz heraus. Also lassen wir mal auch die Kirche im Dorf.
Das möchte aber ich gerne. Ich möchte
Probleme.
Ganz gerne zurück nach Österreich.
Die will ich ja nicht leugnen. Ja, aber die sind...
Aber haben Sie Verständnis für jene Menschen, die sich möglicherweise vielleicht auch zu wenig oder gar nicht gehört fühlen, die wütend sind und sagen, das ist doch wahnsinnig ungerecht. Ja? Österreich hat Menschen aufgenommen, geholfen, unterstützt und jetzt, das ist ein kleiner Teil, aber trotzdem gibt es manche, die werden kriminell und wir haben das Gefühl, die nützen unsere Hilfsbereitschaft einfach aus.
Ja, natürlich kann man das auch verstehen. Dafür ist ja bei, genauso wie bei Österreicherinnen und Österreichern im Übrigen, ist ja bei Kriminalitätsfällen oder allen Vergehen, ist ja genau das Gesetz anzuwenden, um Gottes Willen. Das wird ja wohl niemand verlangen, dass das umgekehrt ist. Das wollen wir ja selber immer schon. Und das soll ja so passieren. Ganz einfach, ja. Straftat, verfolgen, verurteilen. Ganz klar.
Können Sie verstehen, dass in Österreich, in Wien, jetzt wenn wir jetzt nach Wien kommen, ja, zu einem sogenannten Hotspot, es in den Volksschulen 30% außerordentliche Schüler gibt? Das heißt, das sind Schüler, die nicht benotet werden können, weil sie einfach nicht Deutsch sprechen.
Ja, aber das ist ja jetzt eh schon länger der gemeinsame Ansatz, dass wir an allen Stellen maximal die Deutschförderung vertiefen müssen. Ob es jetzt Erwachsene sind, die kommen, oder erst recht natürlich die Kinder, die sie in aller Regel ja leichter tun. Und das sollte ja in kurzer Zeit funktionieren. Also da braucht man natürlich die Unterstützung in den Schulen. Die Konzepte gibt es ja.
Aber bis jetzt funktioniert es anscheinend nicht.
Naja, zum Teil schon, aber da mische ich mich jetzt nicht ein. Da müssen wir den Bildungsstadtrat in Wien fragen. Aber wo hier, wenn es nur Ressourcenengpässe gibt, da muss man hinschauen und was tun. Aber es wäre schon eine gute Chance und Gelegenheit, hier mit einer guten Bildung, und da gehört Deutsch ganz sicher dazu, von vornherein, wird ihn nicht gelten lassen, wenn da wer was anderes behauptet, und dass wir da tun und investieren und im Übrigen. Und im Übrigen bestehen natürlich die Chancen dann, dass da auch wirklich Arbeitskräfte, Lehrlinge, wir haben ja ganz viele, die Lehren abschließen. Man darf ja nicht immer nur das Negative sehen und alles schlecht reden. Wie viele Betriebe gibt es, die Lehrlinge haben, die auch aus diesen Ländern sind, wo Schutzsuchende und die Fluchtbewegungen herkommen, die hervorragend arbeiten und die händeringend da sind und sagen, okay, wenn sie das Asyl vielleicht nicht ausgeht, das kann man ehrlich ansprechen, dann aber bitte den Spurwechsel, damit die im Arbeitsmarkt bleiben können. Und es gibt viel, viel mehr, die hier Positives beitragen wollen und auch können und das auch tun. Und bei den anderen Fällen muss man hart durchgreifen. Da gibt es ja überhaupt keine Debatte mehr, finde ich. Und ich verstehe, wenn Leute das Gefühl haben, einmal, wo das ja immer herkommt, dass es ganz anders läuft, dass sie dann grantig sind, das verstehe ich schon. Aber wir müssen schon insgesamt das Bild sehen. Und das ist halt eins, wo man mehreres gleichzeitig betrachten muss. Und man kann nicht nur auf einem Auge und auf einer Dimension und dann nur dahin schimpfen, wie sie auch ein politischer Gegner macht.
Machen wir jetzt einen Schnitt und wechseln wir das Thema. Verwenden Sie künstliche Intelligenz? Ist das schon in Ihrem Alltag? Zieht er ein?
Naja,
schreibt künstliche Intelligenz Ihre Reden?
Bei mir? Nein, das noch gar nicht. Ich bin ja jetzt, ist es umgekehrt, jetzt bin ich immer mehr gefährdet, so wie bei den Bregenzer Festspielen und jetzt anschließend bei den Salzburger Festspielen. Die Eröffnungsreden selber zu schreiben, haben wir neulich in Bregenzer Zug gemacht, immerhin mehrere Stunden Zeit. Also ob ich dann intelligent bin, weiß ich nicht. Ja? Das müssen eben andere beurteilen. Künstlich bin ich noch nicht. Ich bin sehr ungeschickt, was überhaupt Anwendungen dieser modernen Technologien betrifft. Also bin ich der Falsche, den man persönlich fragt. Ich weiß aber natürlich in vielen Wirtschaftsbetrieben, was das für eine Rolle spielt. Wir haben ja sehr viele Kontakte, Gott sei Dank sage ich, zu modernen Wirtschaftsbetrieben. Das ist das eine, da kann ich das nachvollziehen. Und natürlich trachten wir auch danach, in den Ministerien das so einzusetzen, dass es für die Bürger und Bürgerinnen im Sinn der besseren Verwaltung einen Nutzen bringt. Dort, wo eine gute Anwendung möglich ist, werden wir das, nehme ich an, auch bei den Grünen machen. Ja? Aber wie gesagt, da bin ich wirklich die falsche Auskunftsperson.
Wir probieren es jetzt mal aus. Wir probieren künstliche Intelligenz. Ja? Also wissen, man muss ja ChatGPT füttern. Und zwar mit folgender Aufgabe. Ja? Bitte versuch mal, eine lustige Frage zu formulieren, die Werner Kogler überraschen wird und Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zulässt. Ja?
Jetzt bin ich gespannt.
Bitteschön. Also, hören wir aus die künstliche
Intelligenz. Herr Kogler, wenn Sie für einen Tag eine Comicfigur sein könnten, welche würden Sie wählen und warum? Glauben Sie, dass diese Wahl etwas über Ihren politischen Stil aussagt?
Ja, erstens bin ich mal drei. Dick, Trick und Track.
Okay.
Die Neffen von Donald. Ich finde, die sind relativ tough.
Ich habe jetzt keine Ausbildung, aber was sagt das über Sie, dass Sie drei Personen sind?
Ja, dass ich wirklich erstens gut zu tun habe und zweitens, also für die Politik würde ich das sagen, dass ich jedenfalls durchaus radikal im ursprünglichen Sinn bin, wenn es darum geht, für mein Lebensanliegen zu kämpfen, nämlich Klimaschutz oder Umweltschutz, Naturschutz mit wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Absicherung unter den Hut zu bringen. Das mache ich seit meinem Studium und auch in jedem anderen Engagement. Und da muss man wirklich, glaube ich, weit vorausdenken und relativ radikale Gedanken fassen, aber real in der Umsetzung.
Ich möchte Ihnen jetzt noch
das
zeigen.
Das Zweite und das Dritte. Und das Dritte, wenn schon drei sein sollen, dass man entsprechend die Mitstreiterinnen und Mitstreiter aussucht. Und da bin ich nun mal ein Teamplayer. Also das wären schon mal drei Eigenschaften.
Jetzt zeige ich Ihnen, welche Antwort die künstliche Intelligenz Ihnen vorgeschlagen hätte. Ja, auf die Frage.
Die andere.
Hören wir mal. Das war die Antwort, die Ihnen vorgeschlagen wurde. Ja.
Es ist schwer vorherzusagen, wie genau Herr Kogler antworten würde. Aber er könnte mit einem Augenzwinkern reagieren und sagen: Wenn ich für einen Tag eine Comicfigur sein könnte, würde ich Asterix wählen. Er ist klein, aber oho, genau wie wir Grünen. Und genau wie Asterix, der mit List und Tücke gegen die Römer kämpft, setzen wir uns mit Intelligenz und Hartnäckigkeit für unsere Ziele ein.
Das ist also die Antwort von künstlicher Intelligenz.
Ne, auch ein guter Vorschlag. Da wäre wieder die ÖVP beleidigt, weil die wären dann ja da Obelix.
Wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben Menschen auf der Straße gefragt, das war nach der Causa Lena Schilling, was sie denn über sie, was sie über Werner Kogler denken. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, würde ich vorschlagen.
Prinzipiell hat er durch die Frau Gewessler hat er wieder an Sympathien gewonnen. Also durch das, worüber die ÖVP sich aufregt. Weil das ist eigentlich der USP der Grünen.
Absolut unglaubwürdig. Wenn er noch einmal irgendwas behauptet, er könnte irgendwas durchsetzen, gar nicht.
Sehr hemdsärmelig, sehr jovial, sehr menschennah und durchaus sympathisch. Im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, die hauptsächlich Phrasen vor sich hindreschen.
Es ist oft so nicht klar erkennbar, was meint er jetzt wirklich. Also ich glaube, er ist ja sicher ein sehr sympathischer Mensch, aber in der Politik ist es schwierig, dass er da halt oft die richtigen Worte findet.
Er war der Grund, warum ich 2017 die Grünen gewählt habe. Das passiert mir kein zweites Mal.
Wie sehr hat Lena Schilling Ihnen und den Grünen geschadet?
Na, erstmal finde ich, dass es eine richtige Wahl war, weil wir haben, apropos 2017,
ich glaube, Sie meinte 19.
Ja, mir kommt auch vor, wie auch immer, aber das ist ein guter Punkt. Wir haben, als wir die Grünen wieder aufgerichtet haben, da waren wir nicht so viel, aber es genau so angelegt. Wir sind Teil einer Bewegung und vor allem eine Bündnispartei und suchen verschiedene Bündnisse. Das haben wir nicht weggeworfen. Im Gegenteil, ich will das weiter pflegen. Und in dem Fall war es so, dass wir ganz bewusst Klimaschutzbewegung mit den Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten hier angesprochen haben. Und ich habe sie ja schon öfter erlebt auf Podiumsdiskussionen vorher. Andere haben auch mehr Kontakt gehabt mit ihr. Und das war der entscheidende Grund. Eine junge Kämpferin für Klimaschutz. Und das ist eine gute Nachricht, genau für Umwelt, Natur und Klimaschutz in Europa. Dort macht sie das ja im Europäischen Parlament. Und auch, dass das junge Leute selber in die Hand nehmen können. Und diese Entscheidung halte ich für richtig.
Wenn das eine gute Wahl war, warum haben Sie dann bei der ersten Pressekonferenz aus dem Europäischen Parlament den Livestream unterbrochen? Dass man Lena Schilling nicht sehen konnte.
Ich habe gar nichts unterbrochen.
Ja, die Grünen haben es
gemacht. Dort, ja. Auch
war kein,
nicht,
aber
auch,
es war kein technischer
Punkt. Das ist ein Thema geworden. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt. Also die Infos, die ich habe, gehen relativ rasch so. Dass das das erste Mal der Fall war, dass der Livestream angeboten wurde. Bis jetzt war es immer so, dass alle Journalisten online dabei sein konnten. Das war auch diesmal so. Deshalb gibt's ja die Tabs und deshalb ist ja alles zum Anschauen. Da ist gar nichts geheim. Es ist aber trotzdem so, dass das nicht nachvollziehbar scheint, sondern dass man den Livestream auch gleich zulassen könnte. Und das wird ja in Zukunft auch so passieren.
Aber Roscher fragt, ob Sie von Sebastian Kurz Message Control gelernt haben im Standard.
Na, da gehört viel mehr dazu. Das wird nicht mehr so sein. Und noch einmal, da ist kein Message Control, weil man kann eh alles anschauen, was da geredet worden ist. Aber viel gescheiter, es geht Richtung Livestream, aber das war eine völlig neue Situation dort.
Was ist Ihr das Learning? Was ist Ihr Learning aus diesem Fall? Aus der Causa Schilling?
Also diesen Livestream wird es mal geben.
Ja, okay.
So, das ist das eine. Ja, das Learning ist ja vor allem für die Kollegin Lena Schilling selber auch. Sie sieht ja ein, dass sie an einer oder anderen Stelle einen Fehler gemacht hat.
Und Sie waren richtig wütend bei dieser Pressekonferenz.
Naja, welche Pressekonferenz?
Bei der ersten, dann nach der Standardgeschichte.
Ja, das ist ja wieder eine andere Frage. Aber es wurden auch Fehler gemacht, Fehler einbekannt. Es tut ihr auch leid und sie hat sich auch entschuldigt. Also ja. Das ist jetzt einmal die Zeit, wo sie dann im Europäischen Parlament für den Klimaschutz arbeiten kann und soll.
Ich möchte ein weiteres Thema mit Ihnen besprechen, dass wir noch eins durchbringen. Ja?
Bitte.
Die Zeit gegen uns. Gesundheit, ganz, ganz großes Thema für die Österreicher, ganz, ganz emotionales Thema. Sind Sie eigentlich privat zusatzversichert?
Nein, ich habe bei meiner letzten, das ist auch schon länger her, bei meiner letzten Knieoperation, aber trotzdem, 20 Jahre ist das schon her, Spezialisten aufgesucht und halt das überhaupt selber bezahlt haben.
Ich möchte mit Ihnen über den geplanten Verkauf der Vamed reden. Und zwar, die soll ja in einen französischen Hedgefonds verkauft werden. Die betreibt Reha-Einrichtungen in Österreich. Das ist Thema der letzten Tage. Das ist relativ groß. Und Sie wissen selber, wie Hedgefonds arbeiten. Mütterfering hat mal gesagt, das sind eigentlich Heuschrecken. Die sind natürlich auf Gewinnmaximierung aus. Die kaufen ein Unternehmen und schauen, dass sie den Gewinn dann steigern. Und das ist in 4-5 Jahren möglichst teuer weiterverkaufen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass genau diese Firma auch für eine Reha-Einrichtung in Österreich verantwortlich ist, und zwar für die einzige Reha-Einrichtung für krebskranke Kinder in Österreich. Ich meine, das kann doch nicht im Interesse der Grünen sein. Und ich habe dazu vom grünen Gesundheitsminister noch gar nichts gehört.
Naja, Moment. In der Grundkritik würde ich Ihnen ja zustimmen, dass diese Einrichtungen von entsprechend glaubwürdigen Trägern zu betreiben sind. Ob das dort genauso ausgeht, das kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Ich kann nur zwei Grundsätze sagen. Das erste ist, diese ganze gegen den Willen der Grünen, da war ich noch nicht einmal im Nationalrat, das ist mit Frau Nitzki passiert, roter Kanzler, roter Finanzminister, die sind nämlich zuständig bis heute.
Für die Privatisierung, aber sie könnten es jetzt verhindern.
Moment. Und damals sind nur drei, und der Gesundheitsministerin, alle drei rot. Und das sind 13% bloß übrig geblieben. Und das, was ich, also ich kenne das alles im Detail nicht, wie da genau die Verträge sind und wer was kriegen soll. Es gibt einmal zunächst einen deutschen Mehrheitseigentümer, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die haben noch ein Vorkaufsrecht dazu. Also so einfach ist die Sache nicht. Nur wir haben immer davor gewarnt, diese Dinge in diesem Ausmaß zu privatisieren. Und das sind jetzt logische Konsequenzen.
Aber Dosko Thiel sagt heute in der Pressekonferenz, das können wir doch selber betreiben. Also diese Reha-Einrichtung, diese konkrete in Salzburg, das könnten Sie ja selber betreiben. Das zahlt der Bund, das zahlen die Bundesländer und die Sozialversicherung, ja. Die zahlen das. Also Sie könnten es ja selber betreiben, ohne Anspruch auf Gewinnmaximierung.
Ja, das würde ja davon abhängen, wie die Verkaufsstrukturen weitergehen und ob man da drüber bieten kann. Wenn die ein Vorkaufsrecht haben, wird es schnell mal kompliziert. Und noch einmal, der Sündenfall ist doch, wenn ich nur mehr 13% überhaupt habe. Das ist ja ganz logisch. Das wurde auch kritisiert. Im Übrigen war das eine Zeit, wo überhaupt vieles privatisiert wurde, ja. Unter sozialdemokratischer Führung. Auch das haben wir immer kritisiert, weil wenn es um die öffentlichen Versorgungen geht, ist das mal nicht gut, ganz einfach.
Ich möchte mit Ihnen noch über die Rede von Alexander Van der Bellen in Bregenz reden, wo er aufgefordert hat, dass wir das Thema Spaltung in der Gesellschaft angehen und wenn wir auch schon Menschen in Schubladen gesteckt haben, dass wir die schnell wieder rausholen. Dazu möchte ich ganz gerne mit Ihnen noch ein bisschen reden. Nach unserer Sendung gleich gibt's ein Pro und Contra Spezial und zwar mit meiner Kollegin Gundula Geiginger, die hier schon im Studio ist, Gundula. Schönen guten Abend. Hallo.
Schönen guten Abend. Ja, wir sind schon hier im Studio und wir lauschen aufgeregt dem Gespräch. Und ich darf gleich bei uns begrüßen Leonore Gewessler von den Grünen, die Klimaministerin, außerdem den NEOS-Abgeordneten Nikolaus Scherak und dazu Rainer Nowak von der Kronenzeitung und Florian Schäuber, den Autor, Kabarettisten und Schauspieler. Mit denen analysiere ich das Gespräch. Davor aber schauen wir uns das Ergebnis der Puls24-ZuseherInnen-Umfrage an und dazu ist Christoph Haselmeier bei mir, der das Ganze auswerten und analysieren wird. Also in wenigen Minuten dann die ausführliche Nachbesprechung des Sommergesprächs.
Danke vielmals, Gundula Geiginger. Gibt es dann auf Puls 24. So, jetzt kommen wir zurück zu Alexander Van der Bellen. Bregenz hat gesagt, lassen Sie sich nicht einteilen, kategorisieren und an den Rand drängen. Es gibt mehr, das uns verbindet, als das uns trennt. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt gemeinsam.
Okay.
Wir spielen Ihnen jetzt ein paar Zitate vor, von denen Sie möglicherweise gar nicht wissen, von wem Sie sind.
Okay, und mehr verbindet, als das uns trennt.
Ja, genau, also mehr verbindet, ja. Und die Frage ist, ob Sie mit dem mit können, was der oder die gesagt hat.
Okay, aber ja? Ich weiß noch nicht, von wem Sie...
Ja, das ist...
Okay, na gut, nur damit ich es verstehe.
Ja. Okay, alles klar, ja. Erstes Zitat, Sie sehen es auch eingeblendet, ich lese es Ihnen auch gerne da. Wer einen Gottesstaat will oder danach schreit, muss eingesperrt oder abgeschoben werden. Können Sie dem zustimmen?
Ja, wenn damit konkrete Handlungen verbunden sind und der Tatbestand der Verhetzung erfüllt ist, sofort. Das habe ich ja sogar selber gefordert.
Kana,
aber bloß das Denken, das bloße Denken alleine ist es nicht.
Kana, Innenminister. Ja, okay, so. Nächste. Wir sind da, um uns gegen den Antisemitismus zu stellen, um unsere jüdischen Mitbürger zu unterstützen und um den Fundamentalismus zu bekämpfen. Stimmen Sie zu?
Ja, natürlich unterstützen wir die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die wollen das gar nicht so hören, sondern sie wollen Bürgerinnen und Bürger sein, zu Recht. Egal welcher Fundamentalismus.
Marine Le Pen.
Ja.
Eins haben wir noch. Und zwar, da ist die Rede von einem nationalen Klima- und Energierates zur Gründung, zur Beratung der Bundesregierung in der Bewertung von Maßnahmen und Gesetzen zu den Bereichen Klima und Energie, ein umfangreicher Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die bestmögliche Nutzung heimischer Energiequellen und der Schutz unseres Trinkwassers sowie eine Offensive bei der E-Mobilität.
Ja, gescheit. Vieles ist schon geschehen, noch mehr muss geschehen. Dafür gibt es ja uns. Sonst wäre das auch alles nicht.
Norbert Hofer von der FPÖ.
Nein, der hat sich ja einmal, ich kenne ihn ja nur ewig her aus dem Burgenland, der hat sich ja mal in Umweltfragen durchaus vernünftig bewegt. Ich weiß auch nicht, wann der falsche Abgang ist.
Bei der Wahl 19 war er Parteichef und aus dem Wahlprogramm ist das. Herr Kugler, die Zeit ist verflogen. Ich nehme das mal als gutes Symbol. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns im Sommergespräch waren.
Positiver Verdienst dann.
Danke Ihnen vielmals. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen Abend.
Schönen Abend.